Guten Morgen zusammen. Als Thomas Edison 1879 sein Patent auf eine Glühbirne, so ähnlich wie jetzt die hier vorne, beantragte, da konnte er vermutlich nur, ich denke mal, erahnen, wie sehr diese Erfindung die Welt verändern würde, was für einen Einfluss sie auf uns haben wird. Es dauerte natürlich noch ein paar Jahre, bis dann wirklich so Glühbirnen überall im Haushalt kostengünstig einsetzbar waren. Aber heute sind solche Lampen nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Licht, wenn draußen einfach alles dunkel ist, mitten in der Nacht einfach den Raum hell machen. Licht, das die Dunkelheit verdrängt. In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um Licht, das ist ja schon angeklungen am Anfang des Gottesdienstes. Licht, das auch die Dunkelheit verdrängt. Ein Licht, das verändert, wer wir sind, und ein Licht, das verändert, wie wir leben. Das Thema der Predigt lautet: Lebe im Licht. Und der Predigttext kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 14. Und wir lesen einmal diese Verse als Ganzes zusammen. Epheser 5, die Verse 7 bis 14. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Der erste Punkt hier ist eine Wahrheit, die ganz wichtig für uns ist. Du bist ein Kind des Lichts. Unser Abschnitt beginnt in Vers 7 mit einer ersten Aufforderung. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Mitteilhaber zu sein, das bedeutet, dass man etwas mit jemand anderem teilt. Und hier in dem Sinne, dass man einen Lebensstil gemein hat mit jemand anderem. Mit wem sollen wir nicht unseren Lebensstil gemein haben? Paulus sprach in den Versen vorher von Menschen, die ohne Gott leben, die Gott nicht kennen. Menschen, die sich von Gott bewusst abgewandt haben und nur für sich selbst leben, in Gier, in Ausschweifung. Und was er in diesen Versen 1 bis 6 schon sehr deutlich gesagt hat, das wiederholt er hier in Vers 7 nochmal. Lebt anders. Lebt nicht dieses Leben. Euer Leben muss sich von ihrem völlig unterscheiden. Seid nicht Mitteilhaber ihres Lebens. Und er begründet das in Vers 8 mit unserer Identität. Also mit dem, wer wir sind. Und das steht in Vers 8. Da heißt es: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Bei diesem Vers wollen wir etwas länger stehen bleiben, weil er so eine wichtige Wahrheit für uns bereithält. Paulus stellt hier zwei Dinge gegenüber: die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart. Einst wart ihr, jetzt aber seid ihr. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Diesen Kontrast zwischen einst und jetzt, den hat Paulus schon vorher in Kapitel 2 zweimal gebracht. Da sagt er: Einst wart ihr geistlich tot, jetzt aber seid ihr lebendig durch den Herrn. Dann später im Kapitel sagt er: Einst wart ihr fern von Gott, ihr wart ihm fern, aber jetzt seid ihr ihm nahe geworden durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Und hier sagt er jetzt und spricht von Licht und Finsternis und sagt: Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Schaut mal, hier steht nicht: Wir waren einst in der Finsternis. Hier steht: Wir waren Finsternis. Wir waren die Verkörperung der Finsternis. Die Finsternis war nicht einfach um uns herum, sondern wir waren Teil dieser Finsternis. Sie war Teil unserer Identität. Die Sünde hatte uns voll im Griff. Denn dafür steht die Finsternis hier auch sinnbildlich. Für die Sünde, für die Macht des Satans, das Böse und den ewigen Tod. Wir alle, wir waren diese Finsternis. Das kam nicht nur von außen, als wären wir in unserem Leben Opfer unserer Umstände gewesen. Wir konnten es nicht auf die anderen schieben und sagen: Ja, wegen diesen Menschen habe ich so gelebt. Oder weil der Satan mich verführt, habe ich so gelebt. Wir waren die Finsternis. Und deshalb waren wir auch zu Recht zum ewigen Tod in der Hölle verdammt. Aber wenn dieses Wort in der Bibel vorkommt, ist es ganz oft markiert es ganz oft einen Wendepunkt. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Das Licht ist das Gegenteil der Finsternis. Es ist die Reinheit, es ist die Heiligkeit, es ist das Gute. Und wir sind nicht nur im Licht. Das Licht ist nicht nur um uns herum. Wir sind Licht. Es ist unsere Identität. Aber nicht, weil wir irgendwas geschafft hätten. Nicht im Sinne von, ja, wenn du so und so lebst, naja, dann bist du ja im Licht. Nein, nicht wegen dem, was ich geschafft hätte. Sondern hier steht, wir sind Licht im Herrn, durch das, was er getan hat, weil er das Licht der Welt ist. Es war nicht Thomas Edison, der das Licht in diese Welt brachte vor ein paar hundert Jahren. Es war Jesus Christus, der als Person selbst, das Licht selbst in Person, in diese Welt kam, um die Finsternis in dieser Welt zu verdrängen. In Johannes 1, 4 bis 5, da heißt es, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vor 2000 Jahren, da betrat das Licht der Welt die Weltbühne. Und in diesem Licht war kein Stück Finsternis. Es kam, um die Finsternis zu verdrängen, auch in deinem Leben. Damit jeder, der an ihn glaubt, ins Licht kommen kann. Jesus sagte von sich selbst in Johannes 12, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Sein Licht scheint hell in dieser Welt. Und wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, dann lebt Jesus in dir und hat die Finsternis in dir verdrängt. Und jetzt bist du Licht, weil Jesus Licht ist. Das ist Teil deiner Identität. Du bist Licht. Und hier kommen wir jetzt zurück zu dem, was Paulus ja eigentlich sagen will. Denn das hier ist ja sein Argument, seine Begründung dafür, warum wir nicht Mitteilhaber der Menschen dieser Welt sein sollen, warum wir anders leben sollen. Weil wir Licht sind, soll unser Leben dieses Licht auch sichtbar machen und auch zeigen. Deshalb setzt er fort mit einer Aufforderung in Vers 8 und sagt, wir wandelt als Kinder des Lichts. Weil wir Gottes Kinder sind und Gott Licht ist, sind wir Kinder dieses Lichts geworden. Also sollten wir auch ein Leben leben, das dieses Licht in unserem Leben sichtbar macht. Aus unserer Identität als Licht folgt ein Lebenswandel im Licht, ein Licht, das leuchtet, das scheint. Mit dem Privileg kommt auch immer die Verantwortung. Identität und Leben lassen sich nicht voneinander trennen. Denn was für ein Licht wären wir, wenn wir nicht leuchten? Das lässt sich vielleicht so ein bisschen mit dieser Glühbirne hier auch veranschaulichen. Sie leuchtet nicht aus sich heraus, sondern weil sie mit einer Kraft von außen verbunden ist. Hier in diesem Fall ist es Strom. Weil sie verbunden ist, ist sie Licht, kann sie leuchten. Sie leuchtet nicht aus ihrer Kraft selbst heraus, aber weil sie verbunden ist, ist sie jetzt selbst eine Lichtquelle. Sie ist selbst ein Licht. Aber das Licht bleibt nicht in der Glühbirne. Es bleibt nicht irgendwo da drin und von außen sieht man nichts, sondern ein Licht, das leuchtet, das scheint. Wenn das Einzige, was wir hier sehen würden, wäre Dunkelheit, dann wäre der Grund nicht, dass es außen um die Lampe herum so dunkel ist, sondern weil da kein Licht ist und weil sie wahrscheinlich nicht verbunden ist mit dem Licht selbst, mit der Kraft. Ein Mensch kann nur dann Licht im geistlichen Sinne sein, wenn er mit Jesus Christus verbunden ist, wenn Jesus in ihm ist. Aber wenn du Licht bist, wenn du ein Kind des Lichts bist, dann muss es sich in deinem Lebenswandel auch zeigen. Ein Licht leuchtet. Ich will dich gerne an dieser Stelle ermutigen, wenn du den Eindruck hast, dass da ganz viel Dunkelheit momentan in deinem Leben um dich herum ist. Du siehst vielleicht all das Böse, von dem die Nachrichten berichten. Kriege und Terror, Armut und Betrug, Korruption und Verbrechen. Vielleicht wurde dir ganz persönlich Kleines, vielleicht aber auch sehr Großes Unrecht angetan. Man hat dir wirklich Böses getan. Manchmal fühlen sich Opfer, nachdem man ihnen großen Schaden zugefügt hat, so als wenn sie selbst jetzt Teil des Bösen wären, als wäre die Finsternis, hätte sie ergriffen. Vielleicht gehst du gerade durch so ein ganz dunkles Tal in deinem Leben voller Sorgen, voller Ängste, mit ganz viel Ungewissheit. Dann soll dich dieses Wort hier auch stärken. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind des Lichts. Du bist Licht und das kann dir keine Finsternis um dich herum, kann dir das nehmen. Denn Finsternis kann das Licht von Jesus nicht erfassen, laut Johannes 1. Das Licht hat gesiegt. Du bist keine Kerze, die irgendein anderer Mensch einfach mal auspusten kann. Du bist Licht. Und auch wenn alles um dich herum sehr dunkel erscheint und man dir Böses angetan hat, das Licht in dir ist die Kraft, auf die du vertrauen darfst. Und diese Kraft, dieses Licht in dir, das hängt nicht von dir selbst ab oder von irgendjemandem, sie hängt von Jesus ab, der über dieser Welt steht. Er ist das Licht in dir. Unser Herr Jesus hat die Macht, die Finsternis zu besiegen. Und er hält dich fest in seiner Hand. Du kannst dem Herrn vertrauen in deiner dunklen Situation, nicht die du vielleicht gerade gehst. Aber dieser Bibeltext, der ermahnt uns auch sehr deutlich. Licht und Finsternis sind nicht miteinander vereinbar. Es kann nicht sein, dass wir einen Lebensstil leben, der sich nicht von den Menschen dieser Welt unterscheidet. Lasst uns von den Werken der Finsternis, also von Sünde, konsequent trennen in unserem Leben, wie es Römer 13 auch sehr deutlich sagt. Schaut mal, Römer 13, da heißt es, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht. Kein Mitteilhaber der Finsternis zu sein, bedeutet aber auch, es steckt ja auch in dem Wort drin, dass wir keine unnatürlichen Beziehungen zu Menschen eingehen, die ohne Gott leben. Und die engste Beziehung, die man sich zwischen zwei Menschen vorstellen kann, das ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Und hier werden wir in 2. Korinther 6 sehr deutlich gewarnt. 2. Korinther 6, 14, da heißt es, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Wenn du alleinstehend bist und dich nach einer Beziehung oder nach einer Ehe sehnst, dann ist das absolut nachvollziehbar. Und wir wissen, dass es für manch einen auch eine große Herausforderung ist, weil man es sich anders wünscht. Aber ich will dich warnen, einen Kompromiss mit der Finsternis einzugehen. Wenn du schon verheiratet bist, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Aber ich will dich ansprechen, wenn du Single bist. Geh keine Beziehung oder eine Ehe mit einem Menschen ein, der kein Christ ist. Denn deine Lebensweise und dein Lebensstil als Licht werden immer mit der Lebensweise des anderen kollidieren. Es funktioniert nicht. Denn wir werden nicht einfach nur aufgefordert, uns von der Finsternis abzuwenden als Christen, sondern uns diesem Licht zuzuwenden und ein ganz neues, ganz verändertes Leben zu leben, das geprägt ist von diesem Licht in uns. Und davon spricht Paulus in den nächsten Versen. Das ist der zweite Punkt. Das Licht verändert dein Leben. Die Verse 9 bis 10. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Vers 9 ist hier wie eine Art Nebenbemerkung, die Paulus hier einschiebt. Wer Licht ist, bringt Frucht des Lichts hervor. So wie ein Apfelbaum Äpfel hervorbringt und ein Birnbaum Birnen hervorbringt, bringt ein Kind des Lichts Früchte des Lichts hervor. Und diese Frucht des Lichts besteht aus drei Dingen. Aus Güte, aus Gerechtigkeit und Wahrheit. Diese Liste könnte man noch ergänzen, aber die drei Punkte nennt hier Paulus als ganz wichtige. Wer gütig ist, der ist kein Egoist, sondern er sucht das Gute für den anderen. Der Gütige ist bereit, sich selbst zurückzunehmen, schnell zu vergeben und sich in den anderen zu investieren. Güte bezeichnet unsere Beziehung mit anderen Menschen auf horizontaler Ebene. Gerecht zu leben bedeutet zu tun, was Gott sagt, seinen Willen zu ehren und ihm nachzufolgen. Christsein muss auch immer geprägt sein von dem Wunsch, in Gerechtigkeit zu wachsen. Nicht um durch dieses eigene Leben und durch ein gerechtes Leben gerettet zu werden. Keinesfalls, das schaffen wir nicht. Aber als Reaktion darauf, dass wir durch Jesus Christus schon gerechtfertigt sind, durch seine Gerechtigkeit. Das spricht also hier eher die Beziehung auf vertikaler Ebene zu Gott an. Gerecht zu leben und Gerechtigkeit zu suchen. Und auch Wahrheit ist die Frucht des Lichts. Wahrheit bedeutet zu leben, was gut und richtig ist. Kein Leben mit dunklen Ecken, wo man Dinge verheimlicht, sondern offen, ehrlich und authentisch im Licht zu leben, im Licht der Wahrheit. Das Gute suchend, gerecht lebend, Wahrheit liebend. Aber hierzu werden wir nicht aufgefordert, sondern es ist die logische Konsequenz im Leben eines Kindes des Lichts. Wenn wir in Jesus sind, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann wird sich unser Leben in diese Richtung immer mehr bewegen. Das Licht verändert unser Leben. Es sind Früchte des Lichts. Es sind Dinge, die sich immer mehr auswirken in unserem Leben und wir wachsen darin. Keiner von uns ist perfekt, aber als Christen bewegen wir uns auch immer mehr in diese Richtung der Heiligkeit. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind seine Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Durch Jesus bist du zu einem neuen Menschen geworden, sagt dieser Vers, für den Gott schon alles vorbereitet hat. Er hat dich so geschaffen in einer Art und Weise, dass du in Güte, dass du in Wahrheit und dass du in Gerechtigkeit leben kannst. Das schaffen wir durch die Kraft Jesu. Das Licht verändert dein Leben. Aber heißt das jetzt, wir können uns jetzt einfach zurücklehnen? Super, ich muss eigentlich gar nichts aktiv tun, sondern das sind ja die Früchte, das passiert ja dann irgendwie automatisch in meinem Leben. Nein, es gibt auch einen ganz entscheidenden, aktiven Part in unserem Leben. Und der kommt in Vers 10. Da heißt es, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Paulus führt hier seinen Gedanken weiter. Er sagte, wandelt als Kinder des Lichts. Und wie schaffen wir das? Indem ihr prüft, was dem Herrn gefällt. Diese Aussage erklärt, wie wir als Kinder des Lichts wandeln sollen. Wir wandeln als Kinder des Lichts, indem wir prüfen, was dem Herrn gefällt. In Römer 12 wird zum Beispiel diese Aussage auch aufgebracht. Prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. 1. Thessalonicher 5, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Es geht bei diesen Prüfen darum, den Willen Gottes zu suchen. Und das bezieht sich hier weniger auf die eigentlich schon ganz klar offenbarten Gebote Gottes. Da brauchen wir nichts prüfen. Ja, wenn ein klares Gebot in der Bibel drinsteht, dann wissen wir, das ist der Wille Gottes, da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr prüfen. Sondern es bezieht sich eher auf die Dinge, wo man prüfen muss, was scheint jetzt hier in dieser Situation dem Herrn wohlgefällig zu sein. Gottes Wort nennt uns viele Prinzipien, aber nicht immer die konkrete Anweisung für jede ganz konkrete Lebenssituation. Die Bibel sagt uns nicht ganz speziell, wie ein gesunder Umgang mit dem Smartphone aussieht. Sie sagt mir auch nicht, welchem Beruf ich konkret nachgehen soll. Aber wir können mit Hilfe von Gottes Wort und seinem Geist in uns prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist in meiner Lebenssituation. Es gibt Prinzipien in der Bibel, an denen wir uns orientieren können. Und genau dazu werden wir hier aufgefordert. Ein Leben im Licht bedeutet, sich immer wieder in seinem Leben die Frage zu stellen und zu prüfen, Herr, was gefällt dir? Was ist dir wohlgefällig? Und das Prüfen hier steht im Grunde im Gegensatz zu einem bloßen Einhalten von Grenzen. Unser Leben soll nicht nur davon geprägt sein, einfach nur gewisse Grenzen einzuhalten, sondern soll auf Gottes Wohlgefallen ausgerichtet sein. Mein Auto, das hat einen Spurhalteassistent. Das Auto erkennt die weißen Streifen der Spur links und rechts und wenn ich mal ein bisschen zu weit links fahre, dann merkt man so ein Vibrieren und das Auto möchte so ein bisschen gegenlenken. Gerade in Kurven merkt man das dann, wenn ich zu wenig lenke, dann sagt das Auto, komm, lenk mal noch ein bisschen stärker und lenkt ein bisschen gegen. Dieses System ist eigentlich nur darauf ausgelegt, innerhalb gewisser Grenzen zu fahren und sich da zu bewegen. Aber beim Autofahren, da geht es ja nicht darum, einfach nur innerhalb der Spur zu fahren, innerhalb gewisser Grenzen. Es geht darum, irgendwo anzukommen. Ich brauche ein Ziel, das ich fokussiere, eine Richtung, in die ich fahre. Und dabei bleibe ich natürlich in der Spur, ist klar, und das ist auch wichtig. Aber wenn mein Ziel nur ist, einfach in der Spur zu bleiben, ja, dann kann ich auch gleich stehen bleiben. Und das schaffe ich nicht. Ein Leben im Licht und ein Leben als Christ bedeutet nicht einfach nur innerhalb der Grenzen der Gebote Gottes zu bleiben, sondern uns in eine Richtung zu bewegen. Wir sind nicht berufen, einfach nur ein Regelwerk einzuhalten und zu erfüllen. Gottes Gebote sind sehr wichtig, aber wenn wir hier stehen bleiben, dann bleiben wir in unserem Christsein auch komplett stehen. Es führt uns zu einem Christsein im Mindestmaß. Nach welchem Prinzip lebst du? Versuchst du einfach gewisse Grenzen in deinem Leben einzuhalten? Ja, solange ich keine groben Sünden begehe, regelmäßig zur Gemeinde komme und auch angemeldet bin, ist doch eigentlich alles gut. Oder visierst du mit deinem Leben tagtäglich das Ziel an zu sagen, Herr, was gefällt dir? Was ist dir wohlgefällig? Welche Entscheidung soll ich treffen? Was ist der Weg, den ich gehen soll? Denn tagtäglich treffen wir Entscheidungen, bei denen wir uns diese Frage stellen können. Kleine Entscheidungen des Alltags, aber auch große Entscheidungen, die viel in unserem Leben beeinflussen. Und immer wieder können wir uns diese Frage stellen, Herr, was gefällt dir? Was möchtest du? Manchmal finden wir die Antwort sehr klar und eindeutig in Gottes Wort bei manchen Dingen. Aber manchmal müssen wir halt auch prüfen, um seinen Willen zu erkennen. Wie mache ich das? Wie prüfe ich? vier Schritte, die man hier auf jeden Fall gehen kann. Der erste ist immer auf jeden Fall Gottes Wort. Denn in Gottes Wort finden wir allgemeingültige Prinzipien, die wir auf die spezielle Situation in unserem Leben anwenden können. Wo wir einfach schon ganz klare Wegweisung haben, in welche Richtung es gehen soll. Das zweite ist aber auch, dass wir ins Gebet gehen und den Herrn fragen, Herr, bitte zeig mir, was ist der Weg, den ich gehen soll? Was gefällt dir? Was ist dein Wille? Und da auch zu ringen im Gebet und zu suchen und zu fragen. Das dritte ist vielleicht, mit anderen Gläubigen zu sprechen. Die Situation darzulegen, zu sagen, hör mal, ich stehe hier vor dieser Entscheidung und ich suche gerade den Willen Gottes. Diese Person kann mit dir zusammen beten, hat aber auch vielleicht selber direkt ein Wort und ein Bibelwort und weiß, hey, die Situation, das passt doch so zu dem, was Gott hier sagt. Und als viertes, vertrau dem Geist Gottes in dir. Denn der Geist Gottes ist in dir und er leitet dich auch, er führt dich auch, vertraue ihm. Das ist oft ein Prozess, der mit Unsicherheit verbunden ist, dieses Prüfen des Willens Gottes. Das Prüfen ist oft ein echtes Ringen und jeder, der das schon oft in seinem Leben getan hat, den Willen zu suchen, der weiß, manchmal ist das nicht ganz so einfach. Es ist ein Ringen, es ist ein Suchen. Manchmal muss man einfach im Vertrauen auf den Herrn eine mutige Entscheidung treffen und manchmal schaut man zurück und denkt sich, oh, war das jetzt wirklich das, was der Herr wollte? Habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Manche Entscheidungen sind auch total angefochten. Aber wir werden dazu aufgefordert, genau das zu tun, uns in diese Herausforderungen zu begeben und den Willen des Herrn immer wieder zu suchen. Es geht darum, sich auf diesen Weg zu machen und immer wieder Gottes Willen zu erfragen. Wer sich bewegt, der kann vielleicht auch manchmal falsch abbiegen. Aber gerade dadurch wachsen wir. Und der Herr segnet es, wenn man eine Entscheidung trifft und Wege geht, weil man den Herrn gefallen möchte. Und der Herr lässt uns auf diesem Weg nicht allein. Er lenkt uns. Er korrigiert sicherlich auch mal einen Kurs. Der Text gibt uns aber auch eine wichtige Antwort darauf, wie wir als unperfekte Christen trotzdem Gott wohlgefällig leben können. Nicht indem wir alles perfekt machen und nie Fehler begehen, weil das schaffen wir eh nie. Sondern indem wir ein Leben leben, bei dem wir ausgerichtet sind auf diese Fragestellung. Herr, was möchtest du? Wo wir für ihn leben. Das ist ein Leben, das dem Herrn wohlgefällig ist. Ich will dich ermutigen, in diesem Punkt deine persönliche Lebenseinstellung auch einfach mal zu hinterfragen. Wie lebst du dein persönliches Leben? Wie lebst du in deiner Ehe? Wie lebst du auf der Arbeit? Was ist die Zielrichtung, mit der du lebst? Welche Frage stellst du dir, wenn du Entscheidungen triffst? Wir leben nicht mehr für uns selbst. Wenn wir Licht sind, dann leben wir für das Licht selbst. Wir leben für unseren Herrn. Und das führt uns auch manchmal dazu, dass wir uns vielleicht aus unserer Komfortzone raus müssen, aus dem sicheren Rahmen und uns mutig entscheiden müssen, zu tun, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir sind nicht berufen zu einem Christsein im Mindestmaß, sondern zu einem Leben, bei dem sich alles dieser einen Frage unterordnet. Was will der Herr? In den weiteren Versen spricht Paulus dann noch einen weiteren Punkt an, den ein Leben im Licht auszeichnet. Und der dritte Punkt lautet, bring das Finstere ins Licht. Erstmal die Verse 11 bis 13. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. In Vers 11 wiederholt Paulus hier nochmal seine Aufforderung aus Vers 7. Lebt so nicht wie die Menschen, die noch in der Finsternis sind. Habt nichts gemein mit diesen Werken. Lebt anders. Stattdessen, sagte er, stellt die Werke der Finsternis bloß. Bloßstellen, das könnte man auch mit Aufdecken übersetzen. Also statt Sünde einfach hinzunehmen, sollen wir die Sünde beim Namen nennen und Sünde klar aufdecken. Denn wenn wir das tun, wird sie laut Vers 13 offenbar. Sie wird offenbart. Wenn etwas offenbart wird, dann ist etwas, was man vorher nicht klar sehen konnte, sichtbar als das, was es wirklich ist. Es fallen einem die Schuppen von den Augen und plötzlich versteht man und sieht, was eigentlich los ist. Wenn Sünde aufgedeckt wird, dann wird sie sichtbar als das, was sie eigentlich ist von ihrem Wesen, nämlich Böse und Sünde. Das Licht macht Dinge sichtbar. Das ist ja eine der Eigenschaften von Licht. Wenn man das Licht anmacht, dann sieht man plötzlich, was eigentlich Sache ist. Und wenn wir Licht sind, dann ist das auch eine Eigenschaft von uns. Dass da, wo wir sind, so wie wir leben, dass die Dunkelheit sichtbar wird. Dass Sünde nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern Sünde auf den Tisch kommt. Wir sind Kinder des Lichts und deshalb sollte es eine Eigenschaft von uns sein, dass wir Sünde nicht einfach akzeptieren, sondern Sünde aufdecken. Es kann zwei Gründe haben, warum es wichtig ist, dass wir Sünde aufdecken. Entweder der Person, die in Sünde lebt, ist nicht klar, dass es eine Sünde ist. Denn es ist wichtig, die Person auf die Sünde hinzuweisen und einfach zu zeigen, schau mal, das hier ist ein Problem, das ist nicht der Wille Gottes. Aber ein anderer Grund kann auch sein, dass Sünde oft im Verborgenen passiert, im Dunklen. Das wird in Vers 12 deutlich. Da heißt es, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Sünde passiert oft, heimlich. Das ist in der Welt so, wo Menschen die kleinen und großen Fehltritte ihres Lebens versuchen zu verschleiern. Aber auch wir Christen können in Versuchung geraten, nach einer Sünde sofort alle Beweise zu vernichten und es zu verheimlichen. Man denke da an König David, der einen Mann umbringen lässt, damit niemand erfährt, dass er mit seiner Frau geschlafen hat. Aber so wie Nathan David auf seine Sünde hingewiesen hat, sind auch wir aufgefordert, Licht in die Dunkelheit zu bringen, das Finstere ins Licht zu bringen und aufzudecken, was los ist. Denn es hat ein Ziel. Das Aufdecken hat nicht das Ziel, jemanden zu demütigen oder jemanden bloßzustellen im negativen Sinne. Es hat immer das Ziel, die Person ins Licht zu bringen. In Vers 14 heißt es, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Das Erkennen der Sünde ist immer der erste Schritt hin wieder zu Gott. Wo wir unsere Sünde erkennen und bekennen, da kommen wir ins Licht, da kann Licht entstehen. Es ist nicht ganz klar, woher dieses Zitat hier in Vers 14 stammt. Vielleicht aus dem Buch Jesaja. Wahrscheinlicher ist, dass es aus einem Lied stammt, das irgendwie allen bekannt war damals, vielleicht auch auf Jesaja 60 beruht. Aber die Botschaft ist klar und es ist eine, die wir auch mit unserem Leben ausrufen sollen. Wacht auf aus eurem geistlichen Schlaf, wacht auf von den Toten und kommt ins Licht. Stellt die Finsternis bloß und auch die Werke der Finsternis, die Sünde. Denn wer seine Sünde erkennt und davon umkehrt, in dessen Leben kann Jesus leuchten. Gerade Männern wird ja nachgesagt, dass sie den Besuch beim Arzt sehr scheuen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht als Mann. Auch wenn es ihnen schlecht geht oder sie ein gesundheitliches Problem haben, schieben Männer es dann gerne auf die lange Bank, anscheinend länger als es Frauen tun. Ein Grund, der laut Studien aufgeführt ist, dass wir Menschen oft auch ein wenig Angst haben vor der Diagnose. Was wäre, wenn ich wirklich ernstlich krank bin? Also geht mir der Wahrheit aus dem Weg, bis es vielleicht überhaupt nicht mehr geht und man gezwungen wird, jetzt geh endlich mal zum Arzt. Der Wahrheit ins Auge zu sehen und die richtige Diagnose, das ist immer der erste wichtige Schritt, damit sich etwas verändern kann. Wird die Krankheit nicht aufgedeckt, kann einem auch nicht geholfen werden. Sünde im Leben aufzudecken, ist meistens der erste Schritt hin zu einem Leben im Licht, um Dinge aufzudecken und dass einem geholfen wird. Es hilft nicht, der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Dieses Prinzip, dass wir als Christen Sünde aufdecken sollen, ist hier sicherlich auch auf Menschen zu beziehen, die nicht an Gott glauben. Das wird aus Vers 14 deutlich, wo Leute adressiert werden, die geistlich tot sind. Wenn wir sie auf Gott hinweisen wollen, dann dürfen wir nicht über Sünde schweigen. Wir müssen ihnen aufzeigen, dass sie schuldig sind vor Gott. Wir können nicht so ein verweichlichtes Evangelium predigen, denn das wird nicht helfen. Es beginnt mit der Erkenntnis der eigenen Schuld und der Sünde vor Gott. Sündenerkenntnis ist der erste Schritt hin zu einer Umkehr. Wo wir als Menschen uns unserer Sünde bewusst werden, wird uns klar, wie sehr wir das Opfer von Jesus Christus brauchen und warum er eigentlich für uns starb. Uns wird bewusst, wie abhängig wir von ihm sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei diesem Thema auch nicht einknicken, auch wenn es gesellschaftlich in manchen Themen auch angefochten sein mag. Sünde bleibt Sünde und wir müssen sie auch nach außen als solche klar benennen, um ein Licht zu sein in dieser dunklen Welt. Der Text spricht aber auf jeden Fall auch an uns Gläubige oder uns Gläubige an in der Gemeinde. Es ist anzuwenden, bei uns in der Gemeinde aufeinander Acht zu haben. Wenn jemand von unseren Geschwistern in Sünde lebt, dann sind wir aufgerufen, das nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, naja, komm, so schlimm ist es nicht, sondern Sünde aufzudecken. Dazu werden wir auch in Matthäus 18 aufgefordert. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. In den nächsten Versen wird noch weiter beschrieben, wie es dann weitergeht. Wenn du also jemanden hier aus der Gemeinde kennst, der in Sünde lebt, dann geh auf die Person persönlich zu. Sprech sie darauf an. Das ist nicht ausschließlich Aufgabe der Pastoren, auf keinen Fall. Dazu sind wir alle aufgefordert, einander zu ermahnen. Aber man muss sagen, das Thema ist natürlich sehr sensibel und ich will hier jetzt niemanden auffordern, einfach mal nach dem Gottesdienst, ey, ich glaube, du lebst in Sünde, hier, lass das jetzt. Da muss man sehr sensibel vorgehen und vor allem mit ganz, ganz viel Liebe. Wenn du keine Liebe bei dieser Sache hast, dann ist es vielleicht auch ratsam, es zu lassen. Sünde anzusprechen setzt auch voraus, dass du die andere Person irgendwo kennst und einschätzen kannst, dass du ihre Lebensweise wirklich kennst. Es geht nicht darum, jemanden, der vielleicht mit einer Sünde kämpft und es auch schon mal irgendwie bekannt hat und es in diesem Kampf, da brauchst du jetzt nicht nochmal hingehen und sagen, ey, ne, das weißt du ja schon, aber ich sag's dir nochmal, das ist ein Problem. Sondern es geht um jemanden, der wirklich bewusst in Sünde lebt, eine Lebensweise hat, die in Sünde ist und davon nicht abrückt. Da sind wir aufgefordert als Gemeinde, das nicht einfach zu tolerieren und zu akzeptieren, sondern hinzugehen und die Person anzusprechen. Und im ersten Schritt muss auch keiner davon wissen, macht Matthäus 18 deutlich. Mach es zwischen dir und dieser Person. Geh persönlich auf diese Person zu, such das Gespräch und sprech sie seelsorgerlich darauf an. Und nicht, um die Person irgendwie bloßzustellen oder sonst was, sondern um sie zurückzugewinnen. Und wenn sie es einsieht, hast du sie zurückgewonnen. Wenn sie es nicht einsieht, nimm noch eine zweite Person dazu, sagt Matthäus 18, um gemeinsam die Person auf die Dringlichkeit hinzuweisen und zu zeigen, das ist Sünde. Aber es geht darum, die Person zu gewinnen, dass sie wieder ins Licht kommt. Und wenn du diesen Schritt gehst, dann vergiss nie, dass auch du sündigst und nicht besser bist. Richte die Person nicht, denk an den großen Balken, den du wahrscheinlich auch in deinem Auge hast. Aber trotzdem ist es richtig, Sünde anzusprechen, auch wenn es nicht so einfach ist. Denn wir sind gemeinsam auf dem Weg der Heiligung hier in der Gemeinde. Und wenn du so ein Thema angehst, dann tu es auch immer mit aufrichtigem Gebet und aufrichtiger Liebe für die Person. Aber vielleicht gibt es da ja noch eine weitere Person, bei der du heute Sünde aufdecken solltest. Vielleicht bei dir selbst. Vielleicht hast du dich in einer Sünde verstrickt in deinem Leben und weißt auch eigentlich, dass es falsch ist. Aber du kommst da nicht raus. Du hast es auch für dich behalten, keiner weiß eigentlich auch wirklich davon. Du versuchst die Sünde geschickt zu verheimlichen. Paul David Tripp schrieb mal in einer Andacht, die Sünde verwandelt uns alle in Bürger der Nacht. Die Sünde veranlasst uns alle dazu, ein lichtarmes Leben zu führen. Wir verstecken uns, wir leugnen, wir decken zu, wir lügen. Wir haben entschuldigende Ausreden, wir schieben die Schuld auf andere. Wir rationalisieren, wir verteidigen uns, wir üben uns im Wegerklären. Das sind alles Werke der Finsternis von Leuten, die befürchten, bloßgestellt zu werden. Wenn du ein Kind des Lichts bist, dann will ich dich heute ermutigen, einen wichtigen und auch mutigen Schritt zu gehen und deine eigene Sünde heute aufzudecken. Zuallererst vor Gott. Bitte ihn um Vergebung. Decke es vor ihm auf, wenn du das noch nie getan hast. Bring deine Sünde vor ihm ins Licht. Dann schau mal, 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es so ermutigend. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, der die Sünde vergibt. Er weiß ganz genau, was in deinem Leben los ist. Er ist das Licht. Vor ihm kann sich nichts verstecken. Er kennt die dunkelsten Ecken deines Lebens. Er ist in jedem Moment deines Lebens direkt in deiner Nähe. Er ist allgegenwärtig. Aber du musst es vor ihm bekennen und ihm sagen, Herr, ich erkenne, dass es falsch ist, es ist Sünde. Geh diesen ersten wichtigen Schritt. Aber ich will dich auch ermutigen, dass es möglicherweise notwendig ist für dich, mit einem Gläubigen über dieses Thema zu sprechen. Gerade dann, wenn du merkst, dass du schon länger in diesem Lebensstil bist, in dieser Sache gefangen bist, will ich dich ermutigen, diese Sache vor einem anderen Gläubigen ins Licht zu bringen. Denn gerade da, wo wir Sünde ins Licht bringen, nehmen wir dem Teufel so viel Macht. Gerade da, wo wir die Sache ins Licht bringen, ist die Chance zu siegen viel höher. Sprich mit einem gläubigen Freund vielleicht, dem du dich anvertrauen kannst. Rede mit ihm darüber. Du kannst gerne auch einen Seelsorger aus der Gemeinde kontaktieren. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, die heißt seelsorge@freikirche.köln. Da kannst du hinschreiben und sagen, hey, ich hätte gerne ein Gespräch mit einem Seelsorger. Ich würde da gerne über etwas reden. Du musst in der E-Mail da auch noch gar nicht konkret werden. Du kannst natürlich auch auf die Pastoren oder andere Mitarbeiter oder andere Leute zugehen. oder hier vorne auch gerne nach dem Gottesdienst auch einfach mal so ein erstes Gespräch suchen. Aber ich will dich ermutigen, diesem Schritt heute nicht aus dem Weg zu gehen. Wenn dich das jetzt gerade anspricht und du merkst, da ist auch irgendwie so ein Kampf gerade, der vor sich geht. Ich weiß, da ist etwas, aber es fällt mir so schwer, das anzusprechen. Ich will dir sagen, der Teufel will unbedingt, dass du diese Sünde nicht ins Licht bringst. Da ist ein Kampf, in dem wir auch stehen. Und ich will dich ermutigen, heute die Sache ins Licht zu bringen, Sünde zu bekennen und nicht zu akzeptieren in deinem Leben, denn du bist ein Kind des Lichts. Wandle im Licht. In Sprüche 28, Vers 13, da heißt es, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Zudecken wird auf Dauer scheitern. Und ich glaube, jeder, der das eine Zeit lang versucht hat, der weiß, dass es echt keine schöne Sache ist. Es macht einen fertig. Als David seine Sünde begangen hat mit Bathseba, da hat er es auch versucht. Er hat es für sich behalten. Er hat es versucht zu verdecken. Und er merkte, wie sein Leben einfach zugrunde ging, wie er innerlich betrübt war und fertig war. Er fühlte sich, als wenn die Sonne die ganze Zeit an so einem heißen Sommertag auf ihn scheint und ihn einfach niederdrückt. Und erst als er es bekannt hat, erst als er es vor den Herrn gebracht hat, als er es bekannt hat, veränderte sich alles und hat die Gnade Jesu erlebt. Und genau das sagt hier auch Sprüche 28, Vers 13. Aber ich will auch nicht unterschlagen, was hier auch steht. Hier steht nicht nur bekennen, hier steht auch lass es. Das ist auch wichtig. Bekennen und lassen. Es geht nicht um bekennen und dann wieder bekennen und wieder bekennen. Dein Lebensstil muss sich auf Dauer ändern. Ja, wir fallen. Und ja, wir machen auch manchmal wieder Rückschritte. Aber die Frage ist, wir müssen in diese Richtung gehen. Wir müssen diesen Kampf auch annehmen. Ich möchte dich gerne zum Ende dieser Predigt jetzt auch einfach nochmal einladen, das Gespräch zu suchen. Was es auch sei. Vielleicht sagst du, ich habe gerade so eine schwere Situation in meinem Leben. Da ist so viel dunkel um mich herum. Ich brauchte einfach mal ein Gebet, wo jemand mit mir zusammen betet für die Situation, dass ich Gewissheit habe, ich bin ein Kind des Lichts. Gerne, komm nach vorne nach dem Gottesdienst und such so ein Gespräch. Wenn du aber sagst, mein Leben, ich lebe es eigentlich nur für mich und versuche einfach nur ein paar Grenzen einzuhalten und ich muss mein Leben hier neu ordnen, ich muss mich wieder ganz auf den Herrn ausrichten, dann gerne auch. Komm nach vorne, lass uns ein Gebet führen und einfach neu diesen Start beginnen. Aber gerade dann, wenn du Sünde bekennen willst, bist du auch herzlich eingeladen, gleich nach dem Gottesdienst, vielleicht auch irgendwann im Laufe der Woche, einfach das Gespräch zu suchen, Sünde aufzudecken und die Sünde damit auch zu bekämpfen. Amen.